Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir nicht nur singen, sondern die Gewissheit in unserem Herzen tragen, dass wir dort sein werden. Er hat uns die Stätte bereitet. Ich möchte heute Nachmittag alle aufs Herzlichste in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus willkommen heißen, besonders diejenigen, die eventuell zum ersten Mal hier sind. Dürften wir eure Hand sehen, wenn ihr zum ersten Mal hier seid? Darf ich eure Hand sehen? Doch einige, Gott segne euch, in unserer Mitte ist unser aller Gebet, davon bin ich überzeugt. Aber es soll nur das erste Mal sein. Das zweite Mal sollt ihr euch schon zu Hause fühlen und ein Teil der Brüder und Schwestern geworden sein, die sich hier an diesem Orte versammeln. Nicht im Namen einer Kirche oder Freikirche, nicht in dem Namen eines Menschen, sondern in dem Namen, der über alle Namen ist, in dem Namen Jesus, in dem göttlichen, heiligen Erlösungsnamen, in dem unser Heil, unsere Seligkeit, unsere Rettung, unsere Heilung, unser Ein und Alles ist. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Mitten in allem Durcheinander, mitten in den Dingen dieser Welt, leuchtet und strahlt der Name Jesus, mitten unter dem Volke Gottes, als das Kostbarste, das uns geschenkt wurde, nämlich die Offenbarung Jesu Christi, die Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt hat. Ich darf nicht vergessen, die allerherzlichsten Grüße von den Brüdern und Schwestern aus Krefeld hier abzugeben. Bruder Russ und Bruder Schmidt lassen ganz besonders grüßen. Und dann auch aus dem Raum Heilbronn, aus dem Raum Nürnberg und gestern Abend aus Salzburg. Es war ganz Österreich in Salzburg versammelt. Der Saal war überfüllt und wir hatten eine herrliche und gesegnete Zeit in der Gegenwart unseres Gottes und alle lassen innigst grüßen. Nun möchte ich ein Wort zur Einleitung lesen vor dem Gebet aus Psalm 68. Gott steht auf, da zerstieben seine Feinde, und die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch verweht, so verwehst du sie. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor Gottes Angesicht. Die Gerechten aber freuen sich, jubeln vor Gottes Angesicht und frohlocken voller Freude. Mitten in aller Trübsal, in aller Drangsal, ist ein Lobgesang in dem Herzen der Kinder Gottes. Ich meine, es war Paulus und Silas, die geschlagen wurden, und zwar sehr heftig, und ins Gefängnis geworfen. Und es heißt, zur Mitternacht haben sie Psalmen gesungen. Sie haben nicht geklagt und nicht gemurrt. Sie haben einander keine Vorwürfe gemacht und sich gefragt, was haben wir verkehrt getan, um dieses alles büßen zu müssen? Sie haben Gott verherrlicht und Gott hat sich ihnen als der Allmächtige und Gegenwärtige geoffenbart. Und so wollen auch wir mitten in diesem Leben, das über Berg und Tal, durch Höhen und Tiefen, durch Freud und Leid hindurchgeht, nicht vergessen, unserem Gott den schuldigen Dank darzubringen. Und ich glaube, die Zeit bricht an, in der Gott eine Schar haben wird, die noch anderen zum Segen gereichen wird. Wir können die Zeit, in der wir jetzt angekommen sind, nicht mehr leichtfertig behandeln. Wir müssen sie auskaufen vor dem Angesicht Gottes. Und ich weiß nicht, aber zwei Ereignisse, die sich in Krefeld in den letzten 14 Tagen zugetragen haben, sprachen in besonderer Weise zu meinem Herzen. Das eine war, ich komme aus der Hauptpost auf den Bürgersteig und ein Mann im mittleren Alter spricht mich an und fragt, wie sind Sie mit Ihrem Wagen zufrieden? Ach, ich sagte, das dürfte doch uninteressant sein. Ja, sagt er, Moment, ich bin noch nicht da, wo ich mit Ihnen hin wollte. Ich muss Sie sprechen. Ich hatte den Mann in meinem Leben noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Und er fragte, wer sind Sie überhaupt? Kurz gesagt, und seine Antwort lautet, kommen Sie bitte mit, ich lade Sie zu einem Kaffee ein, ich möchte hören, was Sie mir zu sagen haben. Und ich habe ihm gesagt, hören Sie, werter Freund, ich habe Ihnen gar nichts zu sagen, aber Gott hat Ihnen sehr viel zu sagen. Ja, das möchte ich hören, sagt er. Ich denke, das gibt's doch nicht. Das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Das war vor gut 14 Tagen. Und in der letzten Woche etwas Ähnliches. Ich gehe die Rheinstraße entlang und sehe am Schaufenster, da steht das Wort Neueröffnung. Und ich wusste im Moment gar nicht, ist es eine Konditorei oder irgendetwas. Und ich hatte es an sich eilig. Und trotzdem bin ich hineingegangen. Und ich sehe einen Mann, der strahlt über das ganze Gesicht. Und ich fragte ihn, hören Sie mal, was macht Sie so froh? Ich habe gar nicht gefragt, was haben Sie jetzt anzubieten oder zu verkaufen. Ich fragte, was macht Sie so froh? Und er sagt, alles, was ich tue, das tue ich aus Liebe. Ja, ich denke, was ist das denn? Und meine Reaktion war die Frage, aus welcher Liebe? Aus der menschlichen oder aus der göttlichen Liebe? Und als ich diese Frage stellte, war er genauso perplex, wie ich vorher war. Und er sagt, Moment mal, mit Ihnen muss ich sprechen. Gehen Sie mal durch in den Nebenraum. Ich dachte, ja, wo gibt's denn sowas? Brüder und Schwestern, wir können anderen zum Segen werden, wenn wir unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Wir brauchen die Leute nicht zu suchen. Gott sucht die Menschen, aber er führt sie uns in den Weg. Er stellt den Kontakt zu ihnen her. Und dann gibt er uns die Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Und möchte es ein Reden Gottes sein, nicht über belanglose Dinge, nicht im Fanatismus, sondern wirklich in der Liebe Gottes, dass wir ihnen den Weg des Heils zeigen können. Ehe wir fortfahren mit diesem Gottesdienst, lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen in deine Gegenwart, in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter die Deckung deines teuren und heiligen Blutes und bitten dich um die Leitung deines Heiligen Geistes. Du weißt, was jedes Einzelne bedarf. Mögen wir nicht zu einem Menschen gekommen sein, sonst werden wir enttäuscht. Wer aber sein Vertrauen auf dich setzt, wird nicht enttäuscht und nicht zu Schanden werden. Nimm diesen Gottesdienst hin, nimm alles Störende aus meinem Leben, aus unser aller Leben hinaus. O Gott, breche dir Bahn in mächtiger Weise, damit du zu uns herabkommen kannst, wie am Anfang in deine Gemeinde. Und offenbare du dich als der Auferstandene, als der Sieger von Golgatha. Dir danken wir schon jetzt, dass du deinen Sieg in diesem Gottesdienst offenbaren wirst, den Sieg über die Sünde, über die Krankheit, über alle Macht Satans wirst du offenbar machen an allen, in allen und durch alle, die von Herzen glauben und es dir zutrauen, dass du deine Verheißungen einlöst. Dir sei Dank und Anbetung in Jesu Namen. Amen. Jeremia 25 von Vers 30. Du aber sollst bei der Verkündigung aller dieser Drohworte zu ihnen sagen, der Herr brüllt aus der Höhe und lässt seine Stimme erschallen aus seiner heiligen Wohnstätte. Laut brüllt er über seine Aue hin, lässt ein Jauchzen erschallen wie die Keltertreter gegen alle Bewohner der Erde. Bis ans Ende der Erde dringt der Schall. Denn der Herr geht mit den Völkern ins Gericht. Er bringt seine Sache mit der ganzen Menschheit zum Austrag. Die Gottlosen gibt er dem Schwerte preis. So spricht der Herr. So hat der Herr der Herrscharen gesprochen. Fürwahr, Unheil schreitet von Volk zu Volk, und ein gewaltiger Sturm zieht heran von den Enden der Erde. An jenem Tage werden die vom Herrn Erschlagenen von einem Ende der Erde bis zum anderen daliegen, unbetrauert und ohne aufgehoben und begraben zu werden. Zu Dünger müssen sie auf offenem Felde werden. Zunächst diese Bibelstelle bis hierher. Wir leben in einer Zeit, in der dieser Vers fürwahr Unheil schreitet von Volk zu Volk und ein gewaltiger Sturm zieht heran von den Enden der Erde, vor unseren Augen in Erfüllung geht. Was wir in diesen Tagen hören, sollte die Alarmstufe 1 auslösen unter den Nationen und besonders unter dem Volke Gottes. Es ist kein Kinderspiel mehr und es sind keine Kleinigkeiten mehr, die sich in unseren Tagen ereignen. Es sind Dinge, die sich zuspitzen. Es ist Erfüllung der Heiligen Schrift im höchsten Maß. Und ich meine, dass wir als Kinder Gottes darüber nicht hinweggehen können, sondern müssen uns die Frage stellen, Herr, wie lange noch und was ist dein Wille und dein Auftrag für uns in dieser Zeit? Und ich wage zu sagen, ich habe es sicher hier schon vorher gesagt, es gibt zwei Weltmächte so genannt, aber im Grunde genommen gibt es nur eine Allmacht und das ist die Allmacht Gottes. Alles, was sich Weltmacht nennen mag, wird gar bald in Scherben am Boden liegen und sich beugen müssen vor der Allmacht des lebendigen Gottes. Aber der Punkt, den ich unterstreichen wollte, ist folgender. Ich habe es schon in jüngster Zeit hier und da wiederholt gesagt. Der Osten handelt, der Westen verhandelt. Und wir müssen Acht geben und sehen, auf welch einem Wege die Ziele erreicht werden. Nicht durch Verhandlungen und durch Diskussionen, sondern durch ein direktes Handeln. Gott handelt. Er verhandelt nicht. Er handelt. Er wandelt mitten unter seinem Volke. Er lässt uns die Dinge, auf die es ankommt, mit dem geistlichen Auge in dieser Zeit wahrnehmen. Und wenn wir lesen, dass Unheil von Volk zu Volk und von Nation zu Nation und dass ein gewaltiger Sturm heranzieht, dann wissen wir, dass sich Dinge anbahnen, die nicht mehr unter menschlicher Kontrolle bleiben werden. Es wird den Menschen aus der Hand fallen. Und wir werden feststellen, dass Gottes Wort bis ins Kleinste und Feinste in kurzer Zeit erfüllt werden wird. Wenn aber schon die äußeren Dinge so nahe gerückt sind, wie viel näher ist dann die Entrückung und die Hinwegnahme der Gemeinde Jesu Christi? Wir warten ja nicht darauf, noch einen dritten Weltkrieg mitzuerleben. Wir warten ja nicht auf den Tag, der da brennen wird wie ein Ofen, sondern wir warten darauf, vor diesem großen und schrecklichen Tag des Herrn hinweggenommen zu werden. Denn so haben wir es aus dem Worte Gottes gehört und so glauben wir's. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Nicht nur Essen und Trinken und die äußeren Dinge waren dabei von Bedeutung. Von größter Wichtigkeit ist gewesen, dass Noah und alle, die ihm, das heißt die Gott und der göttlichen Botschaft, Glauben geschenkt haben, in die Arche hineingingen, ehe das Gericht über die ungläubige Welt hereinbrach. Genauso war es in den Tagen Abrahams, als Lot noch in Sodom war. Da spricht der Herr in 1. Mose 18 und mit Abraham und schickt die beiden Engel nach Sodom. Er konnte nichts tun, bis Lot aus Sodom herausgeholt wurde. Erst da konnte das Feuer fallen und die Zerstörung stattfinden. Die Brautgemeinde wartet nicht auf den Tag des Gerichtes, auf den Tag, der da brennen wird wie ein Ofen. Die Brautgemeinde wartet auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres geliebten Bräutigams, der uns erlöst, bei unserem Namen gerufen, unsere Schuld und Sünde gesühnt und der hingegangen ist, uns die Stätte zu bereiten. Und er sagte, ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Und dann gab er das Versprechen durch das Neue und Alte Testament, dass er einen Propheten vor diesem großen und schrecklichen Tag senden würde, der das Herz der Kinder Gottes wieder zurückwenden würde zu dem, was die Väter im Urchristentum von Gott geoffenbart, was sie geglaubt und was sie gelehrt haben. Und wir wissen, auch diese Verheißung ist erfüllt worden. In Apostelgeschichte Kapitel 3, 21 steht wohl, vielleicht lesen wir es lieber, damit wir es immer genau haben, denn sehr oft können auch Bibelstellen mit bestem Vorsatz nicht genau zitiert werden. Und deshalb ist es notwendig, dass wir jede Bibelstelle nachlesen, um genau zu haben, was wir sagen sollen oder sagen müssen. Apostelgeschichte Kapitel 3 von Vers 19. So tut denn Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden, auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Besonders geht es mir hier um diesen 21. Vers. Jesus, unser Herr, muss im Himmel bleiben und wartet darauf, bis alles wiederhergestellt wird, wie es Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Warum steht hier nicht im Neuen Testament der Begriff, wie er es durch die Lehrer, durch die Evangelisten und durch die Hirten verkündigen ließ? Warum steht hier im Neuen Testament die Formulierung, die im Alten Testament gebraucht wurde? Ich lese es noch einmal. Was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. In der Endzeitbotschaft, und das mag manche zum Nachdenken bringen und für einige sogar zu einem Stolperstein werden, aber ich sage euch, in der von Gott geoffenbarten Botschaft muss alles von 1. Moses 1, nicht nur von Matthäus 1, Vers 1, sondern von 1. Moses 1 bis Offenbarung 22, den letzten Vers, muss das gesamte Geheimnis Gottes geoffenbart werden. Habt ihr es begriffen? Dann sagt einmal Amen.
Amen.
Hier steht nämlich, was Gott, nicht was ein Mensch oder was Propheten eigenmächtig, sondern was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her hat verkündigen lassen. Es verwundert uns deshalb nicht, dass Bruder Branham nicht nur ein Apostel, nicht nur ein Evangelist, nicht nur ein Lehrer, sondern ein Prophet gewesen ist, wie er seit den Tagen des Herrn nicht mehr über diese Erde wandelte. Der Blick, der geistliche Blick und die göttliche Einsicht in den Heilsratschluss Gottes, der einem Propheten durch göttliche Offenbarung zuteil wird, ist so tief und so umfangreich, dass wir manchmal große Mühe haben mögen, in diese tiefsten Tiefen der Gottheit und seiner Geheimnisse hineinzugehen. Aber wenn wir einmal das Vertrauen gewonnen haben und wissen, dass nicht ein Mensch, sondern dass Gott geredet hat, dann ist ein für allemal um uns geschehen. Als ein Bruder mir sagte, man solle alle Bilder vernichten und so weiter, da habe ich nur sagen können, geliebter Bruder, wenn der allmächtige Gott in der Feuersäule herabkommt, wie in den Tagen Moses, und zwar in einer ganz kritischen Situation in Houston, Texas, im Januar 1950, als Bruder Branham und Bruder Bosworth von den Feinden, ja, von den religiösen Feinden so unter Druck gesetzt wurden, wortwörtlich, hat ein Prediger dem Bruder Bosworth auf der Kanzel vor 12.000 Menschen die Faust vor das Gesicht gehalten und hat ihn schikaniert bis zum geht nicht mehr und hat gesagt, wo ist nun dein Freund Branham, der den Anspruch stellt, dass Gott mit ihm ist und dass er ihn mit einem besonderen Auftrage gesandt hat. Und Bruder Branham hört die Worte auf der Empore und kommt ganz leise, unscheinbar, wie immer herunter. Und jetzt geschieht das Sonderbare und Außergewöhnliche. Dieser Mann Gottes lässt sich in keine Diskussion ein. Er sagt, der Gott, der mich gerufen und gesandt hat, wird Zeugnis für mich ablegen, ehe ich Zeugnis für ihn ablege. Und in dem Moment erschien die Feuersäule über seinem Haupte und Mr. Ayers, der ja als Fotograf von der Presse bestellt war, hat die Schnappschüsse gemacht und wir alle kennen diese Aufnahme mit der Feuersäule über seinem Haupte. Wir haben es nicht mit einem Menschen zu tun, der etwas Großes werden wollte, der sich einen Namen machen wollte. Wir haben es mit Gott zu tun, der vor der Wiederkunft Jesu Christi seinen Knecht und Propheten gesandt hat. Und in dieser Generation wird, wie schon betont, nicht nur das, was im Neuen Testament, sondern was durch alle Propheten von Gott von der Urzeit her verkündigt wurde, geoffenbart. Und da gibt es Menschen, die sich dann nicht unter die gewaltige Hand Gottes beugen können, die sehr schnell mit ihren Worten die Formulierung gebrauchen, ja, wir müssen doch alles prüfen. Liebe Brüder und Schwestern, wir können von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche und von Freikirche zu Freikirche gehen. Jeder wird dieselbe fromme Formulierung für sich in Anspruch nehmen. Aber als erstes müssen wir uns selber prüfen. So sagt es Gottes Wort. Jeder aber prüfe sich selber. Und dann will ich euch noch etwas sagen. Propheten Gottes, die von Mutterleibe an zu einem besonderen Dienst von Gott verordnet worden sind, die hat Gott geprüft. Amen. Die hat Gott geprüft. Und mir kommt jetzt der Gedanke, den mir ein Bruder sagte. Er sagte, Bruder Frank, wenn jemand einen Beruf erlernt, dann gibt es eine Doppelprüfung, obwohl es insgesamt gesehen eine Prüfung ist, nämlich die theoretische Prüfung und die praktische Prüfung. Begreift ihr, wovon wir jetzt reden? Wer irgendeinen Beruf erlernt hat, der muss eine theoretische und der muss eine praktische Prüfung machen. Und diese beiden Resultate werden dann ausgewertet und dementsprechend wird das Zeugnis ausgestellt. Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns aus der theoretischen in die praktische Prüfung hineingestellt hat und wir müssen diese Prüfung um jeden Preis bestehen. Amen. Und das mit Gottes Hilfe und mit Gottes Unterstützung. Ich weiß nicht, wie es euch allen in der Schule ergangen ist, aber ich war kein guter Schüler. Ich hatte mit jedem Fach die gleichen Probleme. Nichts lag mir so richtig. Und ich habe mal links und mal rechts geschaut bei der Mathematik und so weiter, um irgendwie auch noch den Anschluss zu finden. Ich habe nicht nach rechts und nach links geschaut, um einen Fehler in dieser mathematischen Aufgabe zu finden. Ich habe hingeschaut, um zu lernen, um zu begreifen, um den Anschluss in dieser Arbeit mitzubekommen. Wenn wir aufeinander nach links und nach rechts schauen, um Hilfe zu bekommen, um vorwärts zu gehen, dann wird es ganz anders aussehen, als wenn wir nach rechts und links schauen, um irgendetwas zu finden, an dem wir uns aufhalten können. Und selbst bei der Gesellenprüfung waren einige da, aber jeder musste für sich seine eigene Prüfung bestehen. Man könnte, oder bei uns wenigstens, bei gewöhnlichen Arbeiten konnte man schon mal links und rechts schauen. Aber bei Prüfungsarbeiten saß jeder für sich. Da gab es kein rechts und kein links. da musste offenbar werden, ob du im Unterricht bei der Sache warst oder nicht, ob du das Thema begriffen hattest oder nicht. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind in die Stunde der Prüfung hineingekommen und ich weiß nicht, aber in der Offenbarung heißt es von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wollen wir mit Gottes Hilfe voneinander lernen, aber am meisten von unserem Herrn und Meister, von unserem Lehrer, von unserem Herrn. Denn wer ist, der besser lehren könnte als er? Wir wissen, Menschen können Lehrer, sie können Evangelisten sein und trotzdem mit menschlichen Mängeln behaftet und man könnte daran zu Schanden werden oder sich gar aufhalten. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, dann können wir in jeder Situation lernen. Er sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wer kann das schon sagen? Lerne von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Manchmal meinen wir es zu sein und sind es trotzdem nicht. Er aber war sanftmütig, er war demütig, an ihm war kein Fehler, keine Lüge in seinem Munde, das Lamm Gottes ohne Fehl. Und er hat sein heiliges Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen, damit auch wir durch die Hingabe seines Leibes ein für allemal erlöst und geheiligt sein dürfen. Im Hebräerbrief steht der Begriff, durch die Hingabe seines Leibes hat er eine ewig gültige Erlösung zustande gebracht. Nicht eine Erlösung, die ein paar Jahre, ein paar Wochen, ein paar Monate, eine ewig gültige Erlösung hat Gott in Christus am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich vollbracht. Und daran halten wir fest und dafür danken wir unserem Gott. Aber jetzt müssen wir unsere Prüfung bestehen. Vielleicht ist die Zeit des Voneinanderlernens vorbei, dass man sich so durchmogelt und mal links und mal rechts die Dinge anschaut und ansieht, um vorwärts zu kommen. Vielleicht ist die Stunde da, dass wir aufschauen müssen, wie unser Herr selber sagte, wenn ihr seht, dass sich all diese Dinge erfüllen, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Dann sollen wir nicht mehr rechts und nicht mehr links, sondern nach oben schauen, weil sich unsere Erlösung naht. Lukas 21 wird mit dem Wort aus dem Alten Testament, das wir im Jeremia lasen, sehr gut übereinstimmen und auf diese Zeit, in der wir angekommen sind, sehr, sehr zutreffend sein. Lukas Kapitel 21 von Vers 8. Da antwortete er, seht zu, dass ihr nicht irre geführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen sagen. Nicht nur im eigenen Namen, sondern unter dem Namen des Herrn. Denn wir sind ja schon so weit, dass die Leute eben das Vertrauen verloren haben und die geistliche Orientierung nicht mehr so im Griff haben, wie es eigentlich sein sollte. Und dann gibt es Menschen, Die sagen, wir kommen in keinem Namen, nur noch im Namen Jesus. Und es heißt hier in der Heiligen Schrift, da antwortete er, seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet, denn viele werden in oder unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin, ich bin's. Und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nicht nach, wenn ihr ferner von Kriegen und Kriegsgeschrei hört oder Aufständen, so lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss zuerst kommen, aber das Ende ist dann noch nicht sogleich da. Hierauf fuhr er fort. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Auch werden gewaltige Erdbeben stattfinden und hier und da Hungersnöte und Seuchen, auch schreckliche Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Und dann von Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalles herrschen. In dem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht, in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht sich. Wenn wir das alles sehen dürfen, unter den Völkern, unter den Nationen, und wenn wir mitfühlen mit denen, die Leid tragen, und ich meine, dass wir als Kinder Gottes mit allen Menschen, gleich welche Nationalität sie sein mögen, in ihrer Bedrängnis mitfühlen. Und ich möchte mich in Politik nie hineinmischen, aber wir wissen, dass der Islam doch dem Judentum und dem Christentum den Krieg erklärt hat. Und wir wissen, dass alle sogenannten christlichen Nationen, dass ihre Führer, ihre Präsidenten, ihre Bundeskanzler, sie haben Christus in keiner von ihren Ansprachen irgendwie auf den Leuchter gestellt. Aber der Jimmy Carter, der hat sogar in seinen Wahlreden von der Wiedergeburt gesprochen, die unser Spiegel-Magazin, das kritischste Magazin, das wir in der BRD haben, abgedruckt hat mit vollem Wortlaut, nämlich die Stelle aus Johannes 3. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Und den Redakteuren kam die Sache so vor, dass sie ihn mit Billy Graham verglichen und als Maschinengewehr Gottes bezeichnet haben und als Evangelisten, aber nicht als einen Präsidenten. Und man hat ihn von vornherein bemitleidet oder belächelt, wie immer auch, aber auf ihn heruntergeschaut. Und ich kann mir ein Urteil darüber erlauben, weil ich mich international ein bisschen um die Dinge gekümmert habe. Dieser Mann, ganz gleich, wie man über ihn denkt, hat dafür gesorgt, dass die ganze Welt, was ein Billy Graham nicht geschafft hat, das hat ein Jimmy Carter geschafft, dass der Name Jesus Christus um die Wiedergeburt, um das Reich Gottes zu erreichen, ein für alle Mal auf den Leuchter gestellt wurde in unserer Zeit. Und ich hatte dabei folgenden Gedanken. Der große Evangelist hat sich mehr und mehr in die Politik gemischt und der angehende Präsident hat sich mehr und mehr in die Evangelisation hineinbegeben. Was wissen wir, welche Wege Gott geht? Heute zeichnet sich schon folgendes Bild von dem Propheten Hesekiel 36, 37, 38 sehr, sehr deutlich an und ab. Der König des Nordens hat seine Bresche in das Lager hineingeschlagen, aus der er nie wieder herausgehen wird, denn er ist ja gemäß dem Worte Gottes der Anführer dieser gesamten Völker, die dann unter seiner Oberherrschaft gen Israel marschieren werden und marschieren müssen. Und wir sehen die jetzige Weltlage. Sie verschlechtert sich für den Westen immer mehr. Aber vergessen wir im Moment den Osten und den Westen. Denken wir an die Erfüllung des Wortes Gottes. Haben wir die biblische Prophetie vor unseren Augen. Wer hätte erwartet, dass die freie arabische Welt plötzlich und das ihrem Erzfeind so genannt in die Hände fällt und dass die westlichen Völker gezwungenermaßen ihre Handelsbeziehungen einschränken und die östlichen Völker ihre Lücken ausfüllen und somit Schulter an Schulter zusammenstehen, zusammengeflochten werden in jeder Weise, um dann gemeinsam den im Worte Gottes geplanten Angriff gegen das Volk Israel zu führen. Für mich, das sage ich offen und klar, ich sehe darin nicht die Politik eines Jimmy Carters oder eines Brezhnevs. Ich sehe die klare Erfüllung der biblischen Prophetie vor unseren Augen. Und ich meine, wir als Kinder Gottes, die wir merken, dass die Zeit wirklich zu Ende geht, wir sollten unsere Handelsbeziehungen auch miteinander verstärken. Wir sollten zusammenrücken. Die Feindesmächte Israels wissen, nur wenn sie zusammenstehen, wird es ihnen, so meinen sie, gelingen, den gewaltigen Schlag zu führen. Gottes Kinder, Brüder und Schwestern, meint nicht, dass wir den Sieg Gottes davontragen können, wenn wir uns untereinander bekämpfen und gegeneinander sind. Der Sieg Gottes kann nur da offenbar werden, wo das Volk Gottes wie auf dem Söller ein Herz und eine Seele wird und der allmächtige Gott sich wirklich offenbaren kann. Und wenn die Völker zusammenrücken, ihre Solidarität, ungeachtet der Rasse, der Farbe und dessen, was war oder nicht war, rücken sie zusammen, weil biblische Prophetie sich erfüllt, dann sage ich im Namen des Herrn, Volk Gottes, rücke zusammen, Schulter an Schulter und Herz an Herz. Nur so können wir in diesen letzten Tagen überwinden und bestehen, nicht als Einzelne, nicht als Zersplitterte, nicht als Zerstrittene, sondern vereinigt unter einem Haupt. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und das ist mein Anliegen. Und ehe es mein Anliegen war, ist ist sein Anliegen gewesen, das Anliegen unseres Herrn. Er sagte, Vater, ich in ihnen und du in mir, auf dass wir alle eins sind. Es gibt keine religiöse Politikmacherei, unter der Gottes Volk sich vereinigen könnte. Religiöse Politikmacherei bringt Spaltung unter das Volk Gottes. Aber die Offenbarung Jesu Christi und die Offenbarung seines teuren Wortes wird die Einheit durch den Geist in der Gemeinde des lebendigen Gottes bewirken. Und ich meine, wir als Kinder Gottes sind es unserem Herrn schuldig. Ich weiß, wir leben in demokratischen Systemen und jeder kann sagen, was er sagen will. Aber ich frage mich, kann man eine politische Demokratie auf die Gemeinde des lebendigen Gottes übertragen? Hier haben wir den Maßstab des ewig gültigen Wortes Gottes. Und darunter müssen wir uns vom ersten bis zum letzten beugen. Und ich sage euch, auf der Fahrt von Heilbronn nach Nürnberg habe ich fast nur geweint. Ich hörte die Nachrichten, hörte von dem Missgeschick und von alledem, was sich ereignet. Und ich sagte, Herr, dein Kommen ist so nahe gerückt. Wie werde ich vor dir stehen? Wie werde ich vor dir erscheinen? Und ich habe dem Herrn sagen dürfen und mich bei ihm bedankt für das Vorrecht, dass ich ihm dienen durfte. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn noch etwas in meinem Leben ist, was nicht vor dir bestehen kann, das vergib du mir, das tilge, das nimm hinweg. Und ich habe mich ausweinen dürfen, im Auto, während dem Fahren. Aber es hatte mich innig ergriffen. Und ich sagte, Herr, jeder Tag könnte der letzte Tag sein. Jede Woche könnte doch die letzte sein. Worauf warten wir noch? Unser Gott wartet darauf, dass wir zusammengeschmolzen werden. Und ihr wisst ja, ehe man ein Speisopfer im Alten Testament aus Weizenmehl darbringen konnte, mussten die einzelnen Weizenkörner gemahlen werden, so dass sie ihre eigene Identität verloren und in der gesamten Masse aufgingen, damit Hände diesen Teig formen können. Gemeinde des lebendigen Gottes, wir müssen zermahlen werden, wir müssen eins werden, und wenn wir das geworden sind, nicht durch menschliche Zutaten, nicht durch menschliche Programme, sondern geschmolzen unter dem Feuer des Heiligen Geistes und vereinigt unter Jesus Christus, unserem Herrn, dann treffen wir den Entschluss, von den großen Taten Gottes zu reden, die er oft davon gehört haben, dass es uns nicht mehr trifft und nicht mehr ergreift, und dass wir das Schlimmste, was uns passieren könnte. Möge Gottes Wort dich und mich immer wieder neu ergreifen, so als stünde der Herr vor uns und würde heute Nachmittag mit uns reden. Stellt euch die Frage, welche Aufmerksamkeit ihr dem Herrn schenken würdet, wenn er heute sichtbar hier stehen würde und mit uns reden. Wir würden auf unserem Sitz nach vorne rücken. Unser ganzes Dasein wäre hingegeben bis in das tiefste Innere unserer Seele. Und jedes Wort aus seinem Munde wäre uns kostbarer als Honig und Honigseim. Und dann spricht der Herr diese klaren Worte zu denen, die er gerufen und die er ausgesandt hat. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Brüder und Schwestern, wir haben es mit Gott zu tun, nicht mit einem Menschen. Und ich sage noch einmal, ein Bruder Branham wollte nicht gehen, genau wie ein Mose nicht gehen wollte, wie ein Samuel nicht gehen wollte, wie ein Jeremia nicht gehen wollte. Genauso wollte auch er nicht gehen. Und ich sage euch, vom April 62 bis zum April 66 bin ich sehr oft weinend dahin gegangen und habe gesagt, Herr, nimm du, wen du möchtest. Ich bin zu ungeschickt. Aber dann schlug die Stunde und ich kann nichts dafür. Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Du magst Reue empfinden, dies oder jenes getan oder entschieden zu haben, Gott nicht. Er weiß alle Dinge, ehe sie beginnen, weiß er sie schon, wie sie enden werden. Und er weiß, dass in dieser Generation die Brautgemeinde herausgeboren werden muss. Aber lasst mich's euch sagen, dem Bruder Branham wurden drei Entwicklungsstufen oder wie man es nennen mag, in seinem Dienst angedeutet. Das erste war die Evangelisation mit den mächtigen kranken Heilungen. Das andere die Belehrung zurück zum ursprünglichen Muster dessen, was in der Apostelzeit gelehrt und getan wurde. Aber das dritte, das endgültige, war die prophetische Offenbarung des Heilsratschlusses unseres Gottes. Und wisst ihr, dass der größte Mann Gottes, unser geliebter Bruder Paulus, in die Ewigkeit gegangen ist, ehe das, was im letzten Buch der Bibel geschrieben steht, überhaupt kundgetan wurde, geschweige, ehe es geoffenbart werden konnte. Wir leben aber in der Zeit, wo alles, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten, nicht von der Neuzeit, sondern von der Urzeit, von Anfang an verkündigt hat, hin bis zum Ende. Jesus Christus ist Alpha und Omega. Er ist Anfang, er ist Ende. Er wandelt im Garten Eden und er hing am Kreuz auf Golgatha. Er ist alles in allem. Den Evangelisten des vollen Evangeliums verstanden. Sie sind mitgebrennen am 1. April 1962 in seiner Ansprache Bezug darauf nahm, dass er hier in die Schweiz kommen sollte mit Bruder Argenbreit und sie hatten sich vorbereitet zu kommen und der Herr sprach zu ihm, reise nicht länger als Evangelist, gehe nach Jeffersonville zurück und lagre die Speise für mein Volk ein. Das sagte er am 1. April 1962. Und deshalb war die Einlagerung der Speise in dem Moment noch zukünftig. Und so der Herr will, werde ich in dem nächsten Rundbrief darauf eingehen, Denn der Geist Gottes hat mich eindringlich gemahnt, in Eile die Predigten, die nach Öffnung der Siegel gehalten wurden, zu übersetzen und dem Volke Gottes die Speise auszuteilen. Wir warten auf keinen großen Bruder Frank, der plötzlich mit einer außergewöhnlichen Vollmacht auftritt, und wir warten auch auf keinen Müller oder Meier, dass er auftritt. Wir warten, dass die Speise Gottes, das geoffenbarte Wort in der Braut solch eine göttliche Kraft auslöst, dass der Heilige Geist herabkommen und der gesamte Leib des Herrn auf die Glaubensfüße gestellt wird und dass sich Gott noch einmal unter seinem Volke verherrlichen kann. Ich habe Zeit, solange wie Gott auch Zeit hat. Manchmal möchten einen die Leute schier treiben mit einem Stecken, dies oder jenes zu tun. Unser Gott verspätet sich nie. Auch jetzt wird er zur rechten Zeit das Rechte tun. Harret aus, haltet Stand, schaut nicht zurück, nicht nach links und nicht nach rechts. Schenkt euer Gehör nicht jeder Stimme, sondern der Stimme des Herrn, die mit uns in diesen Tagen ganz klar und deutlich gesprochen hat, durch das So spricht der Herr, durch den Knecht und Propheten, den Gott dazu gesandt hat, um alles in den rechten Stand zu bringen. Es gibt Menschen, die werden sagen, wir haben doch das Größte durcheinander. Hat es nicht Menschen in den Tagen Jesu gegeben, die genauso dachten? Sie sagten, wir haben gehofft, er werde Israel erlösen. Und was ist jetzt geschehen? Nicht, was du und ich uns erhoffen, sondern das, was Gott gemäß dem Zeitablauf seines Heilsplanes in der bestimmten Stunde oder der bestimmten Zeit tun möchte. Nur das soll geschehen. Und ich war so überrascht. Jetzt gerade heute vor einer Woche sagte ich zu Bruder Russ, lass uns eben zu den Brüdern nach Holland fahren. Ich möchte ihnen sagen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Und der Bruder, waren drei Brüder, der eine hört zu und sagt, Bruder Frank, vor 3 Wochen hat mich Bruder Jackson, der langjährige Freund Bruder Brenhams, angerufen und hat mir gesagt, übersetze die Predigten Bruder Brenhams, die er nach Öffnung der 7 Siegel gehalten hat. Ich wende mich zu Bruder Russ, der zu meiner Linken saß, und fragte, was sagst du jetzt? Gott wird alle Dinge in rechter Weise tun. Jetzt muss die Braut in den Gleichschritt gebracht werden und innerlich, geistlich gestärkt werden durch die göttliche Speise. Und ich sage euch, auch die Bibelstelle wird sich erfüllen. Jesus Christus, unser, spricht und sprach: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Wenn das geoffenbarte Wort Gottes Gestalt in der Gemeinde nehmen wird, kommt nur ein einziges in Frage, dass wir gemeinsam den Willen Gottes tun und dass er seinen Auftrag durch uns aus Gnaden ausführen kann. Nun mögen manche sagen, damit können alle rechnen. Vertut euch nicht. Gott lässt niemals ein Glied in der Kette fehlen. Aus der Reformation kam die Geschichte unter Wesley, nachher unter William Booth. Es ging von Erweckung zu Erweckung, von Klarheit zu Klarheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Gott hat in dieser Generation seit dem Jahre 1946, als der Engel des Herrn sichtbar in voller Gestalt in den Raum zu Bruder Branham eintrat und ihm den Auftrag erteilte und ihm sagte, ich bin gesandt aus der Gegenwart des lebendigen Gottes, um dir diesen Auftrag zu überbringen oder zu übergeben. Seit dem Moment hat ein Wirken Gottes begonnen, das durch die großen Evangelisationen kleiner werdend in der Belehrung, noch kleiner werdend in der Offenbarung des prophetischen Wortes. Und vielleicht wird zu einem Vergleich kommen, wie in den Tagen Gideons, dass von 30.000 nur noch 300 übrig bleiben. Aber dann kann Gott durch 300, die übrig bleiben und in seinem Willen handeln, mehr tun als durch 30.000, die nicht bereit sind, in seinem Willen zu handeln. Unser Gott ist auf dem Thron. Und was haben die Sänger so herrlich, ehe wir begonnen haben, gesungen? Ich wünschte, ich hätte all diese Worte jetzt zu meiner Verfügung. Unser Gott regiert, er herrscht, ihm ist nichts misslungen, nichts ist aus seinen Händen gefallen, nichts ist bei Gott schiefgegangen. Bei dir und mir mag so viel schiefgegangen sein, so viel misslungen sein, so viel daneben sein. Bei Gott ist alles in Ordnung. Er hat noch keinen Fehler getan und wird auch keinen in Zukunft tun. Ich freue mich in dem lebendigen Gott. Nicht nur in dieser Generation zu leben, sondern einen direkten Anteil an dem zu haben, was Gott geredet und was er tut. Theorie und Praxis, beides muss geschehen. Die Belehrung haben wir empfangen und werden jetzt die letzten Predigten übersetzen. Und ich bitte alle, solange ich jetzt daran denke, lies die Predigte nicht einmal, lies sie zweimal, lies sie dreimal und betet darüber, bis Gott euch den Sinn und das Verständnis für die Schrift geöffnet und geschenkt hat. Von selbst kommt nichts. Und ich sage euch, dieses ganze Buch ist Wahrheit Gottes. Dieses Buch ist in jeder Kirche und in jeder Freikirche christlicher Prägung. Aber erst dann, wenn diese biblische Wahrheit durch den Heiligen Geist dir und mir geoffenbart worden ist, hast du und ich eine persönliche Beziehung zur Erfüllung dieses Wortes gefunden. Wir alle wissen, die Gemeinden predigen alle von Jesus Christus, aber nur da, wo er sich persönlich offenbaren kann. Ja, wir haben sogar Zeit, bis der Bruder aus seinem Rollstuhl aufsteht. Ich werde es nicht wagen, in Vermessenheit irgendetwas zu tun. Und ich sage euch schlicht und offen, ich bin nicht bereit, für Kleinigkeiten zu beten und die großen Dinge beiseite zu lassen. Ich bin nur dann bereit, wenn Gott bereit ist Und wenn Gott bereit ist, dann schickt er die Blinden nicht nach Hause, dann macht er sie sehend. Dann sagt er nicht zu den Aussätzigen, in deinem Hause stimmt etwas nicht, da muss ich erstmal aufräumen. Er sagt, ich will's, werde rein. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, stehe auf, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Dann sind die Dinge nicht mehr in deinen und in meinen Händen, dann bist du und ich in den Händen Gottes und dann ist sein Werk in seinen Händen. Und dann geschieht es durch die Kraft des lebendigen Gottes. Einen anderen Weg gibt es nicht. Verzeiht, wenn ich ein wenig mitgerissen werde, aber die Zeit ist doch so nahe. Das Kommen des Herrn steht vor der Tür. Oh, dass wir es erfassen, dass wir näher zum Herrn kommen und innig miteinander verbunden werden, dass unsere Zusammenkünfte jedes Mal ein Liebesmahl unseres Gottes sein könnten. Und selbst wenn wir als Gläubige untereinander zusammenkommen, ich sag euch ganz ehrlich, jedes Mal, wenn das Gespräch geistlich ist und über göttliche Dinge, dann geht man von einem gemachten Besuch freudig, Gott lobend und preisend nach Hause. Hat man aber in dem Zusammensein über diesen und über jeden gesprochen, geht man bedrückt und wirklich niedergeschlagen nach Hause, und hat die Zeit vertan und kann manches nie mehr zurücknehmen. Nicht ein einziges Wort, das du aussprichst, kannst du je zurücknehmen. Oh, wie sollten wir anfangen, uns vor unserem Gott Gnade schenken zu lassen und sagen, Herr, leite du mich, nicht was ich sagen möchte, sondern was du sagen möchtest über das Thema, dass du uns jetzt geben willst, werden wir sprechen. Und dann wird nicht nur Einmütigkeit, dann wird der Segen des allmächtigen Gottes auf uns alle in mächtiger Weise herabkommen. Ich kann nicht anders. Ich glaube, dass der Herr sein angefangenes Werk in wunderbarer Weise vollenden wird. Nicht um meinet oder um deinetwillen, um seines heiligen Namens willen, um seines Wortes willen, um seines Blutes willen. Er wird seine Verheißungen einlösen und uns gemeinsam segnen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides, und sein Blut, es wusch mich rein.
Wir heben die Hände, singen es noch einmal.
Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Während wir die Häupter neigen und im Gebet vor Gott verharren, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben Gott noch nie geweiht hat, tut es in dieser Stunde Dazu hat Gott euch hierher geführt. Nehmt Jesus Christus als euren Heiland auf. Er ist ja der wahre Gott und das ewige Leben. Er ist unsere Versöhnung, er unser Heil, er unser Fürsprecher, er alles in allem. Während wir jetzt in Andacht und Ehrfurcht vor dem Angesicht Gottes stehen, bitte ich diejenigen, die im Gebet vor den Gnadenthron Gottes gebracht werden möchten, dass sie kurz die Hand heben, was immer euer Anliegen sein mag. Wer hat etwas, dann Gott segne sie. Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne. Der Herr sieht alle Hände. Danke, auch dort ganz hinten, auch dort, danke. Gott sieht die Hände, er sieht, danke, er sieht dein Herz, Bruder. Lob und Dank sei dem Herrn. Wir glauben, dass er Gebet erhört. Wir glauben, dass er seine Sache herrlich hinausführen wird. Rettung und Heilung ist das Werk Gottes in deinem und in meinem Leben. Er ist Erlöser, er ist Arzt, er ist alles. Nimm ihn heute an. Und sage in deinem Herzen und bekenne es mit deinem Munde, Herr, ich glaube, dass du Jesus Christus, der Sohn Gottes bist, Gott selbst geoffenbart im Fleische, hast meine Schuld und Sünde auf dich genommen, hast dein heiliges und göttliches Blut vergossen, damit ich erlöst und befreit werde, hast dich schlagen und verwunden lassen, damit ich geheilt werde. Ich nimm dich heute als Erlöser und als Heiler auf und an. Bestätige dein Wort in meinem Leben und ihr werdet sehen, Gott wird nicht auf sich warten lassen. Wenn ihr es im Glauben empfangen könnt, wird es euch jetzt zuteil werden. Gott ist nicht ein Gott der Theorie. Er ist ein Gott der Praxis. Er erfüllt, was er verheißen hat. Er gibt, was er versprochen hat. Lasst uns jetzt gemeinsam beten und alle Anliegen, auch dieses hier, vor den Gnadenthron Gottes bringen. Wir erheben gemeinsam unsere Stimmen zu unserem Gott. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht in dem teuren Namen Jesus. Diesem Namen, der über allen Namen ist, muss sich alles beugen. Jede Macht der Finsternis, in diesem Namen predigen wir, in diesem Namen beten wir, in diesem Namen empfangen wir, worum wir beten. Bestätige jetzt dein Wort, o Gott. Wirke Glauben durch die Predigt, durch deinen Heiligen Geist und durchströme uns alle in mächtiger Weise. Du bist heute noch Retter, du bist heute noch Heiler, du bist heute noch Befreier. Du zersprengst alle Knechtschaft und führst hinaus. Du machst völlig frei. Anbetung und Ehre, wir verkündigen deinen Sieg in deinem Namen, deinem Volke, gemäß deinem Worte. Halleluja, Dank und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem wunderbaren und heiligen Namen. Amen.